Den Predigttext aus 2. Buch Mose, Kapitel 20, Vers 12 und aus Epheserbrief, Kapitel 6, Verse 1 bis 4, lese ich uns vor. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebest auf Erden. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns noch einmal beten. Herr, und nun bitten wir dich, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde hier vor Ort in Hannover-Mellendorf, aber auch all die anderen, die uns jetzt über den Livestream begleiten. Im Januar diesen Jahres kam eine Studie der Allianz Foundation heraus, in der 16- bis 39-Jährige befragt wurden, unter anderem nach ihren Hoffnungen für ihre persönliche Zukunft, nach ihren Vorstellungen über das Zusammenleben. 1700 Leute in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Polen. Und diese Altersspanne 16 bis 39 umfasst ja in etwa einmal die sogenannte Generation Z. Also die sind geboren 1995 bis 2010, das ist die erste Generation, bei der Smartphone und Internet ganz selbstverständlich zum Alltag gehören. Und es umfasste auch noch die Vorgängergeneration, die sogenannten Millennials, geboren zwischen 1981 und 1995. Die Millennials wurden dafür bekannt, dass sie sagten, Arbeit soll nicht nur Geld bringen, sondern sich auch noch gut anfühlen. Und dann kam dann dieses Stichwort der Work-Life-Balance auf. Okay, die wurden also befragt, 1700 Leute. Und der Spiegel, der im Januar über die Studie berichtete, zeigte sich entsetzt über das Ergebnis und brachte das in seiner Überschrift zum Ausdruck, Zitat, zurück zu traditionellen Familienmodellen und Minderheitenrechte beschneiden. Eine beträchtliche Gruppe der 16- bis 39-Jährigen hat einer Studie zufolge rückwärtsgewandte Einstellungen. Wie gefährlich ist das? Soweit die Überschrift des Spiegels. Und man kann sehen, sowohl die Allianz Foundation als auch der Spiegel versuchen mit vereinten Kräften, wundern Sie sich nicht, eine Nähe zu konstruieren zwischen einem klassischen Familienverständnis auf der einen Seite und Radikalisierung, Entrechtung von Minderheiten, Gewaltbereitschaft. Das ist von der Logik her natürlich abenteuerlich, wobei der Spiegel alle Register zieht. Er baut in den Artikel ein ganz normales Bild mit einer fröhlichen Frau ein. Sie arbeitet am Herd. Und dieses Bild, dass diese Frau da fröhlich am Herd arbeitet, wird vom Spiegel als Symbol für eine gefährliche Rückwärtsbewegung, eine Regression, wie sie es nennen, gedeutet, einen Backlash, also einen Rückgang zu früheren Dingen. Und wissen Sie, was das Erfreuliche an dieser Meldung des Spiegels ist? Das Erfreuliche ist, dass die jahrzehntelange Propaganda gegen die klassische Familie und die jahrzehntelange Propaganda gegen die Ethik der Bibel, an der sich ja der Spiegel und viele Stiftungen im Lande munter beteiligen, dass sie eines nicht erreicht hat. Sie haben es nicht geschafft, die Sehnsucht nach dem Vater, Mutter, Kind zu Hause auszurotten. Sie haben es nicht geschafft. Und offensichtlich haben viele junge Leute diese Sehnsucht immer noch und immer mehr. Das bestätigt auch die jüngste große Shell-Studie bei den 12- bis 25-Jährigen aus dem Jahr 2024. Die Shell-Studie, die große, wird ja nur in größeren Abständen gemacht. Und in dieser jüngsten Shell-Studie wünscht sich immerhin knapp die Hälfte der Befragten für die Ehe wirklich eine traditionelle Rollenverteilung mit dem Mann als Allein- oder Hauptversorger. Woher kommt diese Sehnsucht nach Familie? Diese Sehnsucht, die sich immer wieder behauptet, Und zwar gegen alle ideologischen Umerziehungsversuche, auch durch den Spiegel und viele andere Stiftungen, die sich immer wieder behauptet, diese Sehnsucht auch gegen Parteiprogramme, in denen Familie willkürlich umgedeutet wird. Und eine dieser verbreitetsten willkürlichen Umdeutungen und Neudefinitionen geht ja so: Familie ist überall dort, wo Erwachsene für Kinder und Kinder für Erwachsene Verantwortung tragen. Das ist Familie. Und Sie merken, in dieser Definition, Familie ist überall dort, wo Erwachsene für Kinder und Kinder für Erwachsene Verantwortung tragen, ist weder die Zahl der Erwachsenen festgelegt, es wird dort nichts über das Geschlecht der Erwachsenen gesagt, auch nichts über die Dauer ihrer Verbindung. Da feiert man Patchwork als Bereicherung. Und viele Kinder, die unter solchen Bedingungen leben müssen, erleben kaum noch diese selbstverständliche Geborgenheit, die der Schöpfer uns mit seiner Schöpfungsordnung schenken will. Und das müssen wir noch dazu sagen. Natürlich, Gott kann Menschen, die in eine solche Notlage geraten sind durch ihre Biografie und die sie dann als Not erkennen und nach Gottes Hilfe rufen, Gott kann sie auch darin bewahren und wieder zurechtbringen. Und Gott kann zumal den Kindern auch vieles ausgleichen, was ihnen die Eltern schuldig bleiben. Bis hin zu dieser Extremsituation, die Psalm 27, Vers 10 beschreibt: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Ja, der Vater im Himmel kann in jedem Moment wieder heilen, was fehlerhafte Eltern verschulden. Und das gilt nicht nur für Patchwork-Familien. Auch die, in Anführungsstrichen, normale Familie ist ja nicht immer nur heile Welt. Die Bibel zeigt das sehr realistisch. Die Bibel verschweigt zu keinem Zeitpunkt, dass auch in ganz klassischen Familien natürlich Sünder aufeinandertreffen. Und doch hat Gott auf diese Ordnung eine besondere Verheißung gelegt. Die Väter unseres Grundgesetzes und Mütter unseres Grundgesetzes haben noch etwas davon gewusst, dass ein Staat gut daran tut, Familien zu unterstützen. Familien den Entfaltungsraum zu geben, den sie brauchen, weil das auch den Staat stabilisiert und entlastet. Und darum haben sie Artikel 6 ins Grundgesetz geschrieben, diese Privilegierung der Familie, wie es der ehemalige Verfassungsrichter Professor Udo Di Fabio begründet. Er schreibt, Zitat, Ehe und Familie, und damit meint er ausdrücklich Ehe und Familie im klassischen Sinn, Ehe und Familie sind hohe Werte unserer freiheitlichen Ordnung. Sie sind die unentbehrliche Voraussetzung der Freiheit, Zitat Ende, sagt Professor Di Fabio, einer der markantesten Verfassungsrichter der früheren Bundesrepublik. Denn wenn es diese Familie nicht gäbe, dann wäre ja der Einzelne mehr oder weniger dem Staat ausgeliefert. Und darum fördert Familie genau das Gegenteil von Radikalisierung. Darum fördert Familie genau das Gegenteil von Gewaltbereitschaft. Die Publizistin Birgit Keller hat das gut ergänzt. Sie sagte, Zitat, eine stabile Familie braucht den Staat nicht. Denn diese Verbindung von Mann und Frau, aus der ein Kind entsteht, ist die natürlichste Verbindung der Welt, die auch ohne Staat funktioniert. Zitat Ende. Und so stehen Familien unter Gottes besonderem Schutz. Und auch unser viertes Gebot, wir folgen ja da der lutherischen Zählung, in der reformierten Zählung ist es das fünfte Gebot, aber es ist dasselbe Gebot. Auch unser viertes Gebot gehört zu den exklusiven Schutzvorrichtungen, mit denen Gott unsere Familien stärkt und umgibt. Und deswegen wollen wir es noch ein zweites Mal studieren, heute an diesem Sonntag, als Fortsetzung vom letzten Mal. 2. Mose 20, Vers 12, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wir hatten letzten Sonntag gesehen, dieses Gebot richtet sich zunächst an die Eltern. Solche Eltern zu sein, wie Gott sie vorgesehen hat. Gott hat Eltern als seine Stellvertreter vorgesehen, haben wir gesehen. Gott hat die Eltern der Kinder als verlängerten Arm Gottes geschaffen. So ist das Grundprinzip. Und wir sahen, so wie wir im ersten Gebot aufgerufen sind, Gott zu ehren, so werden wir im vierten Gebot dazu aufgefordert, deinen Vater und deine Mutter zu ehren. Gott hat unsere Eltern ganz gezielt in unser Leben gestellt. Deswegen steht ja hier auch, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, ganz gezielt. Als Stellvertreter, als Starkmacher für die Kinder. Und nachdem wir uns nun am letzten Sonntag ausführlich mit der Aufgabe der Eltern befasst haben, die sich aus diesem Gebot ergibt, fragen wir heute nach der Verantwortung der Kinder und kommen damit zum zweiten Teil des Generationenvertrags. Und dazu müssen wir zunächst das entscheidende Verb verstehen. Du sollst Vater und Mutter ehren. Was heißt das eigentlich? Die hebräische Sprachwurzel kabet bedeutet schwer machen. Und nun ist damit nicht gemeint, du sollst Vater und Mutter das Leben schwer machen, sondern du sollst Vater und Mutter ehren, schwer machen. Das heißt, wir sollen den Eltern eine starke Bedeutung einräumen. Wir sollen unsere Eltern mit dem ihnen zustehenden Gewicht behandeln. Wir sollen sie ernst nehmen. Das ist gemeint. Vater und Mutter verdienen besonderen Respekt. Wir sollen sie angemessen würdigen. Und wenn Sie letztes Mal dabei waren, erinnern Sie sich vielleicht noch an diese auffällige Analogie, die wir herausgearbeitet hatten, die die Bibel zwischen Gott und den Eltern beschreibt. Die erste Tafel der Gebote, also die das Verhältnis von Gott zu den Menschen regelt, die erste Tafel beginnt mit der Verehrung Gottes. Und die zweite Tafel der Gebote, die das Verhältnis zwischen den Menschen untereinander regelt, beginnt mit der Ehre Vater und Mutter Anweisung. Und wir sahen, alle menschliche Vaterschaft empfängt ihren Glanz von der Vaterschaft Gottes. Paulus sagt in Epheser 3,14, dass jede Vaterschaft sich dem Vater im Himmel verdankt. Und wir hatten auch gesehen, wie 3. Mose 19 das beides nebeneinander stellt. Du sollst die Alten ehren und Gott fürchten. Die Alten ehren und Gott fürchten. Und das ist jetzt ganz wichtig. Wir sollen Vater und Mutter ehren zunächst allein wegen der Position, die Gott ihnen in der Schöpfungsordnung gegeben hat. Verstehen Sie? Wegen der Position, die Gott ihnen auch im Leben ihrer Kinder gegeben hat. Und diese Ehre haben sie erstmal. Die müssen sie sich nicht erst verdienen. Ich habe das mal miterlebt in einem komplizierten Gespräch, wie ein Sohn über seinen Vater sagte, der muss sich mein Vertrauen erstmal verdienen. Da war nichts mehr zu spüren von Vater und Mutter ehren. Und natürlich werden dann auch die Eltern zur Rechenschaft gezogen von Gott. Ob wir uns in dieser Position bewähren, auch wir werden auf unsere Verantwortung gegenüber unseren Kindern behaftet. Aber die Ehre des vierten Gebots, die gebührt Eltern zunächst von der Schöpfungsordnung her. Und wir sind als Kinder schicksalhaft mit ihnen verbunden in der Generationenfolge. Und wir schulden unseren Eltern diese Ehre bedingungslos, weil Gott es so verfügt hat, unabhängig davon, ob sie sich demgemäß verhalten. Sicher sollen und dürfen wir unsere Eltern behaften auf ihre Verantwortung uns gegenüber. Wir dürfen unsere Eltern mit dem gebotenen Respekt erinnern an Gottes Aufträge, die mit ihrer Stellung als Eltern verbunden sind. Du, ich brauche das mal, dass du Zeit für mich hast. Aber davon unabhängig ist die Ehre, die Kinder ihrem Vater und ihrer Mutter schulden, die ihnen von Gott her gebührt, weil sie Vater und Mutter sind. Und nun belässt es die Bibel nicht bei der allgemeinen Forderung, sondern sie zeigt uns, was dieses Ehren jetzt praktisch bedeutet, wie wir als Kinder diesem Gebot gehorsam sein können. Und dabei hilft uns zunächst, wenn wir verstehen, wie die Familien damals organisiert waren, denen Gott dieses Gebot zum ersten Mal gab durch Mose. Das waren in der Regel Großfamilien. Das waren Großfamilien, in denen mehrere Generationen zusammengehörten und gemeinsam ein Haus bildeten. Und das hatten wir ja schon einige Verse früher gesehen, in Vers 5, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Kapitel 20, Vers 5. Da sagt Gott nicht, dass er unsere Kinder für unsere Sünden bestraft. Aber Gott sagt, dass unser Fehlverhalten als Eltern negative Auswirkungen hat auf jene Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Und diese Angabe hier bis ins vierte Glied, die kann sich auf mehrere Generationen beziehen, die gleichzeitig in einem Haushalt zusammenleben. Gleichzeitig. Also als Beispiel, das sind alte Eltern, Großeltern, noch dazu Urgroßeltern. Sie haben lange für ihre Nachkommen gesorgt. Aber dann schwinden ihre Kräfte. Und jetzt kommen ihre Kinder, die in Saft und Kraft stehen. Wir würden sagen, die mitten im Leben stehen. Jetzt kommen die Kinder in die Position ihrerseits, Verantwortung für die Alten zu übernehmen. Und das ist die erste praktische Umsetzung von Vater und Mutter ehren Fürsorge. ist die erste praktische Umsetzung dieses Gebotes. Fürsorge, Caritas ist der schöne lateinische Begriff dazu. Nun wissen Sie, wir haben seit Monaten wieder eine heftige Rentendiskussion. Kommt ja immer wieder auf, da unser Sozialsystem in allen Fugen kracht. Das hat verschiedene Gründe, über die wir jetzt nicht sprechen können. Und man muss sagen, schon vor Jahrzehnten hatten weitsichtige Beobachter gewarnt, dass angesichts der niedrigen Geburtenrate und der hohen Abtreibungsrate und des längeren Lebensalters die Architektur der Generationen nicht mehr passt. In Israel bildete damals jede Familie zunächst ihr eigenes Sozialsystem. Und deswegen war es ja auch zum Beispiel so wichtig, dass der Landbesitz innerhalb der Familie blieb. Da gab es ja ganz ausgetüftelte Regeln, weil das einfach wichtig war für die ökonomische Stabilität der Familien. Das wurde gebraucht. Man kann sagen, Israel war ein Musterbeispiel für das, was wir Subsidiarität nennen. Sie wissen, Subsidiarität, das heißt, die Verantwortung soll möglichst bei der kleinsten Einheit liegen. Je weniger Zentralismus, je weniger Staat, umso besser für alle, umso direkter die Fürsorge. Und das sehen wir dann auch noch zur Zeit Jesu, wie Jesus die jüngere Generation an ihre persönliche Fürsorgepflicht für die Eltern erinnert, unter Berufung auf das vierte Gebot, auf unser Gebot hier. Und das wollen wir uns jetzt ganz kurz angucken. In Markus 7 wird das berichtet. Markus 7. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, ganz kurz zu Markus 7 gehen. Da kritisiert Jesus die Pharisäer dafür, dass sie Gottes Gebote verletzen und dass sie Gottes Gebote durch ihre eigenen Satzungen, die Jesus Menschengebote nennt, ersetzen. Und Jesus weist das nach, sehr praktisch für uns, an unserem Gebot hier, an diesem vierten Gebot. Hören Sie, Markus 7, Abvers 7. Vergeblich dienen sie, also die Pharisäer, mir, sie lehren solche Lehren, die nichts sind als Menschengebote. Ihr verlasst Gottes Gebot und haltet der Menschen Satzungen. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, wie fein, hebt ihr Gottes Gebot auf, damit ihr eure Satzungen aufrichtet. Denn, und jetzt kommt das Gebot, denn Mose hat gesagt, 2. Mose 20 und 2. Mose 21, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Und wer Vater oder Mutter flucht, der soll des Todes sterben. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr ihn nichts mehr tun für seinen Vater oder seine Mutter und hebt so Gottes Wort auf durch eure Satzungen, die ihr überliefert habt. Also zunächst mal macht Jesus deutlich, das Gebot Vater und Mutter ehren verlangt Fürsorge für die eigenen Eltern. Man darf sie nicht ihrem Schicksal überlassen, so wie die Eltern früher ihre Kinder auch nicht ihrem Schicksal überlassen haben. Und das umfasst hier auch die materielle Versorgung. Aber die Pharisäer hatten einen Trick gefunden, einen Trick, um das Geld, das die Kinder eigentlich für die Eltern aufwenden sollten, in die Tempelkasse umzuleiten. Und diesen Trick finden wir hier in Vers 11. Ihr aber lehrt, wenn einer zu Vater oder Mutter sagt, Korban, das heißt Opfergabe soll sein, was dir von mir zusteht, so lasst ihr nichts mehr tun für seine Eltern. Korban, das war ein hebräisches Wort, möglicherweise mit einem leicht syrischen Anklang und es bedeutete einfach Opfergabe oder Darbringung an Gott. Es soll Gott gehören. Diese Formel war verbreitet. Und wenn ein Jude Korban sagte, konnte er damit ein Gelübde ablegen, die Rente der Eltern großzügig an den Tempel zu spenden. Wäre ja mal ein Geschäftsmodell. Die Rente der Eltern großzügig an den Tempel zu spenden. Und damit war das Geld oder der Sachwert unwiderruflich umgewidmet. Das heißt, er durfte jetzt unter keinen Umständen wieder seinem ursprünglichen Zweck zugewendet werden. Ein Gelübde darf nicht aufgehoben werden nach 4. Mose 30. Und natürlich für die alten Eltern hatte das brutale Folgen. Sie konnten von ihrem Kind jetzt keinerlei Unterstützung mehr bekommen. Keinerlei Unterstützung mit Geld oder Sachwerten oder Vermögen oder Finanzierung von Pflege. Und Jesus sagt, was macht ihr hier? Vers 12. Ihr mit eurer pharisäischen Rechtskonstruktion durchbrecht das göttliche Gebot, die Eltern zu ehren. Denn alles, wovon man sagt, es sei Korban, gehört ohne Vorbehalt dem Tempel und war dem menschlichen Gebrauch entzogen. So. Und das ist nun wichtig für unseren Gedankengang, denn damit sagt Jesus verbindlich, was das vierte Gebot gegenüber der älteren Generation praktisch bedeutet. Das heißt Fürsorge. Und Klaus Bockmühl, der Ethiker, den wir hier schon oft zitiert haben, erinnert daran, dass damit jene Generation auch finanziell besonders belastet wurde, die durch die Tempelsteuer ohnehin schon stark gefordert war. Das waren die, die mitten im Leben standen. Also im Alter zwischen 20 und 60 war dieser Beitrag für die Tempelsteuer besonders hoch. Er betrug 50 Schekel. Für einen älteren Mann betrug er nur 5 Schekel innerhalb des gleichen Zeitraums. Und da war die Versuchung durchaus gegeben, sich gegenüber den eigenen Eltern aus der Verantwortung zu ziehen. Zumal, wenn die religiösen Führer dieses Korban auf dem silbernen Tablett als Finanzierungsmethode anboten. Das Geld wird einfach direkt von der Elternfürsorge an den Tempel weitergeleitet. Und Jesus sagt, das ist nicht in Ordnung. Ihr zerstört damit Gottes Gebot durch eure trickreiche Satzung. Vater und Mutter ehren bedeutet Fürsorge. Und Paulus bekräftigt das dann später in 1. Timotheus 5, Vers 8, wir haben es gehört, wo er schreibt, wenn jemand die Seinen, besonders seine Hausgenossen, nicht versorgt, dann hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Heide. Und dabei setzt Paulus voraus, dass sogar ein Heide aus Gewissensgründen für die Eltern sorgen würde. Nun, unser Zusammenleben ist in der Regel nicht mehr als Großfamilie strukturiert und wir sind einigermaßen in ein Sozialsystem eingebunden, das wir mit unseren Steuern auch finanzieren. In den USA zum Beispiel ist das soziale Netz längst nicht so dicht, aber dafür muss dort auch der Einzelne sehr viel weniger Steuern an den Staat abtreten und kann die Verwendung seines Geldes viel besser selbst verantworten. Aber was zeitlos gilt, unabhängig vom Erdteil, über alle Epochen hinweg, unabhängig von der Frage Großfamilie oder Kleinfamilie, was zeitlos gilt und damit auch für uns, ist Gottes Gebot der Fürsorge für die Eltern. Und die christliche Gemeinde war seit frühesten Zeiten ein Vorbild. Das haben die Heiden in ihrem Umfeld auch immer wieder bestätigt. Sie haben gesagt, ja, die sind besonders sozial, die Christen. Und diese Fürsorge der Gemeinde reicht auch über die Grenzen ihrer eigenen Gemeinde und ihrer Familie hinaus. Zum Beispiel waren die Christen bekannt dafür, ausgesetzte Babys aufzunehmen. Aber diese Fürsorge begann in den eigenen Reihen. Und Paulus sagt, tut Gutes jedermann, zuallermeist aber des Glaubens Genossen. Und der erste Testfall, wo sich diese Fürsorge bewähren musste, war der innerste Zirkel, war die eigene Familie, die eigenen Kinder, Vater und Mutter. Und es ist geistlich legitim für uns, dass wir das staatliche Sozialsystem auch als Christen in Anspruch nehmen, dass wir ja auch mit unseren Steuern reichlich mitfinanzieren. Und doch entbindet uns das nicht von einer letzten Verantwortung für unsere Eltern, die wir niemals an den Staat abtreten dürfen. Wir müssen darauf achten, dass die Fürsorge auch wirklich greift, dass sie haben, was sie brauchen. Nicht nur äußerlich und medizinisch, sondern auch im Hinblick auf ihre Seele, geistlich, dass wir das uns Mögliche dazu beitragen, dass unsere Eltern nicht vereinsamen. Dass wir auch die Erfahrung, das Wissen gerne nutzen, dass Gott unseren Eltern zuwachsen ließ, dass wir zuhören, dass wir ein Ohr und ein Herz haben auch für ihre Traurigkeit, dass wir mit ihnen beten, wenn sie dazu bereit sind, dass wir auf alle Fälle für sie beten, Fürsorge, dass wir unsere Eltern auch dann nicht im Stich lassen, wenn eine Regierung das selbst herrlich von uns fordert, wie in Corona-Zeiten, wo man forderte, lass sie doch alleine sterben. Das dürfen wir nicht zulassen. Und zugleich gibt Gottes Gebot den Eltern keinen Freibrief, ihre Kinder zu schikanieren und sie nach Launen und Bedürfnissen herumzuscheuchen. Also ganz deutlich, die Eltern zu ehren bedeutet nicht, alles umgehend zu erfüllen, was die Eltern gerade fordern. Und auch die alten Eltern bleiben vor Gott in der Pflicht, ihre Kinder weiterhin zu unterstützen, ihre Kinder zu schonen, sich in die Bedürfnisse ihrer Kinder hineinzudenken. Und das könnte, denke ich, auch vor manchem Altersstarrsinn ganz gut schützen. Letztlich zielt Gottes Gebot bei beiden Seiten, bei Kindern und Eltern, nicht auf die Pflicht, sondern auf die Liebe. Und das hat Helmut Frey in seinem Kommentar zu unserem Vers großartig auf den Punkt gebracht. Helmut Frey schreibt dort, Zitat, die strenge Schale des Gebots birgt als Kern ein reiches und inniges Liebesleben. Und dann fügt er hinzu, und den Satz müssen Sie sich merken, die Familie ist geschöpfliches Medium der Liebe Gottes. Die Familie ist geschöpfliches Medium der Liebe Gottes. Das heißt, durch diese Schöpfungsordnung Familie will Gott vor allem seine Liebe in unser Leben bringen. Die Familie, geschöpfliches Medium der Liebe Gottes. Und darum offenbart Gott sein Vatersein. Gott stellt sich ja oft auch als Vater, auch gegenüber seinem Volk. Sein Vatersein vor allem, wie? Als väterliche Liebe. Noch einmal Helmut Frey. Wie Vaterliebe ihr Kind ruft, trägt, verarztet, weiß der Prophet Hosea Israel getragen durch Gottes Gnade. Das ist erbarmende Vaterliebe. Und hören Sie, wie Hosea das schreibt in Hosea Kapitel 11. Als Israel jung war, sagt Gott, hatte ich ihn lieb und rief ihn, meinen Sohn aus Ägypten. Und dann nochmal in Vers 3. Ich lehrte Ephraim gehen und nahm ihn auf meine Arme, sagt Gott. Das ist Vaterliebe. Und nicht nur bei den Eltern, auch bei der Fürsorge der Kinder ist das viel mehr als eine Pflicht, eine Funktion der Liebe. Und der größte Liebesdienst, den Kinder ihren Eltern tun können, ist für deren Ewigkeit zu sorgen, die im Alter ja immer näher rückt. Darauf zu achten, dass ihre Eltern mit Gott, mit Jesus im Reinen sind oder ins Reine kommen, dass sie zu Jesus finden. Man kann das natürlich nicht erzwingen, aber wir dürfen alles von Gott erbitten und niemals aufgeben, solange unsere Eltern leben. Und wissen Sie, so dürfen Kinder in ihrer Fürsorge auch solche Eltern ehren, die als Eltern möglicherweise krass versagt haben. Wie wir das am Vorbild jener Missionarstochter sehen, deren Vater sie als krankes Mädchen bei Missionarskollegen in Afrika zurückgelassen hatte, das war etwa vor 100 Jahren, wo das passiert ist, ich habe es an anderer Stelle schon mal erzählt. Die Frau dieses Missionars war bei der Geburt gestorben. Und das alles geschah inmitten einer sehr, sehr schweren Missionsarbeit, deren Widerstände und Feindschaft viel schlimmer waren als erwartet und die seinen Mut zermürbten und sein Vertrauen zum Herrn. Und dann starb die Frau noch. Und aus dieser ganzen mühevollen, jahrelangen Arbeit erwuchs in Anführungsstrichen nur ein Bekehrter, vermeintlich ein kleiner Junge. Als geschlagener und gescheiterter Mann kehrte der Witwer David Floth nach Schweden zurück, verleugnete den Glauben und kümmerte sich nie mehr um seine Tochter, um die kleine Aggi. Eine zweite Ehe endete in Scheidung, eine Geliebte verließ ihn. Aber der lebendige Gott schenkte es, dass seine kleine vergessene Tochter unter der Obhut ihrer Pflegeeltern zum Glauben an Jesus fand. Und irgendwann suchte sie nach ihrem Vater und nach einer Chance, ihn irgendwie in Schweden zu finden. Und sie fand ihn. Da war er schon 73, schwer krank, bettlägerig. Sie fand ihn, wie er in einer schäbigen Wohnung hauste, in der die Schnapsflaschen nur so herumlagen. Vater und Mutter ehren. Und Aggi ließ sich davon nicht abschrecken. Und sie hatte ein wunderbares Geschenk mit im Gepäck, als sie ihren Vater endlich traf, nämlich die Nachricht von jenem kleinen Jungen, dem damals einzig Bekehrten. Aus dem hatte Gott nämlich inzwischen einen leidenschaftlichen Prediger des Evangeliums gemacht, durch den viele Afrikaner zu Jesus gefunden haben. Und sie erzählt ihm das. Und nun holte sich Gott seinen gescheiterten Missionar wieder zurück. Der hatte damals nur noch ein halbes Jahr zu leben, aber er fand Vergebung. Und durch die Liebe seiner Tochter, die darin dem vierten Gebot folgte, brachte der Herr diesen gescheiterten Missionar sicher nach Hause. Und einmal mehr erwies sich so die Familie, wie Frey sagt, als geschöpfliches Medium der Liebe Gottes. Du sollst Vater und Mutter ehren. Fürsorge ist das Erste. Aber dieses Gebot wendet sich auch an die jungen Kinder. Und deswegen kommen wir jetzt noch zum Zweiten, die noch unter der Obhut und der Fürsorge ihrer Eltern leben. Und für die bedeutet Vater und Mutter ehren ganz praktisch Gehorsam. Das ist das zweite Konzept. Erstens Fürsorge, zweitens Gehorsam. Und mit dieser Anwendung wird das Gebot auch von Paulus zitiert in Epheser 6. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist Recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Auf dass dir wohlergehe und du lange lebest auf Erden. Gehorsam. Und was Paulus hier deutlich macht in den Linien des vierten Gebotes, Kinder sind zum Gehorsam verpflichtet. Und das heißt, Eltern sind verpflichtet, diesen Gehorsam einzufordern und herzustellen. Nur so können Eltern wirklich als Starkmacher für ihre Kinder wirken. Paulus sagt, das ist eine sternenklar deutliche göttliche Vorgabe. Das sehen Sie an dieser Formulierung: Ihr Kinder seid gehorsam euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Das reicht als Begründung. Es ist einfach wahr. Es ist selbstverständlich. Und hier sehen wir auch, Kinder sind nicht Erziehungspartner der Eltern, sondern es gibt eine von Gott ganz klar verordnete Hierarchie, keine Partnerschaft zwischen Eltern und Kindern. Das ist recht. Und viele von Ihnen haben noch diesen Trick der Altlinken miterlebt, dass Mama und Papa ersetzt worden durch die Vornamen. Da sagen die Kinder dann nicht mehr Mama oder Papa, sondern sie sagen Rolf oder Friedegard oder was auch immer. Und warum haben die Linken das gemacht? Weil dadurch suggeriert wird, dass sich alle auf gleicher Augenhöhe begegnen. Also nicht hier das Kind und da die Mutter oder da der Vater, sondern hier ist die Friederike und da ist der Björn. So, ne? Alles auf gleicher Augenhöhe. Und das war ja unter anderem das Ziel der 68er, vorgegebene Autorität auszuhebeln und zu beseitigen. Und der Schöpfer fordert genau das Gegenteil. Der Schöpfer fordert, dass Eltern für ihre Kinder eine Autorität sind, weil ihnen das auch das Gehorchen leichter macht und weil das natürlich ihre Geborgenheit stärkt. Und manche Kinder quengeln so lange, bis sie endlich zurechtgewiesen werden, weil sie diese Autorität brauchen. Wir können das heute nur andeuten, ausführlicher. Ich sage das nochmal, habe ich diese Frage ja behandelt in dem Erziehungsvortrag vom Himmelfahrtstag. Und wenn Sie den, ist eine Stunde etwa, wenn Sie den nochmal nachhören wollen mit unserem Text hier im Hinterkopf, dann können Sie das über meine Homepage ansteuern gewissermaßen, www.wolfgang-nestvogel.de, und ab morgen Mittag wird der Vortrag dort als Audio zur Verfügung stehen. Da wird das nochmal praktisch weiter entfaltet. Aber hier will ich nur noch so viel sagen zu diesem Gehorsamsverhältnis zwischen Eltern und Kindern. Das ist Gott sehr, sehr wichtig. Und das sehen Sie schon daran, dass ein Mann, sagt die Bibel, nur dann als Presbyter, nur dann als Ältester geeignet ist, wenn er seinem eigenen Hause gut vorsteht. Und dazu gehören gehorsame Kinder. Also klar, wir wissen ja, wie das ist. In der Regel gehorsame Kinder. Also Paulus schreibt in 1. Timotheus 3, Vers 4 und 5, das ist einer, der seine Kinder im Gehorsam hält. Oder Titus über die Gemeindeleiter, einer, der treue Kinder hat, Titus 1, Vers 6, die nicht dafür bekannt sind, liederlich oder ungehorsam zu sein. Und auch hier richtet sich Gottes Gebot wieder an beide Seiten. Die Kinder müssen gehorchen und die Eltern müssen diesen Gehorsam einfordern. Das heißt, liebe Eltern, wir bitten nicht um Gehorsam, wir hoffen nicht auf Gehorsam, wir buhlen schon gar nicht um den Gehorsam unserer Kinder, sondern wir gehen selbstverständlich davon aus, dass er erbracht wird. Und deswegen schulden wir Eltern unseren Kindern auch klare Ansage, damit sie wissen, was von ihnen erwartet wird. Denn das Kind muss ja nicht nur dann gehorchen, wenn es ihm einleuchtet, obwohl wir immer darauf hoffen, es ihm einleuchten zu machen. Aber das Kind muss nicht nur dann gehorchen, wenn es ihm einleuchtet, sondern grundsätzlich und immer. Und einige Familien haben gute Erfahrungen damit gemacht, die Erinnerung daran in ein fröhliches Motto zu kleiden. So nach dem Motto, Papa und Mama entscheiden. Weißt du doch, Papa und Mama entscheiden. Und das heißt in der Folge, Widerspruch ist zwecklos. John MacArthur hat in seinem berühmten Buch Fulfilled Family über die erfüllte Familie auf einen verhängnisvollen Trend hingewiesen. Er geht von der Situation in den USA aus, aber das ist in Deutschland ganz ähnlich verbreitet. Und dieser Trend geht so: Rebellisches Verhalten von Kindern wird vorschnell auf Krankheiten zurückgeführt, statt auf Sünde. Und da wird dann Gottes Gebot durch eine Diagnose einfach ausgehebelt. John MacArthur beschreibt das so. Er sagt, es gibt inzwischen so viele Krankheitsbeschreibungen, vermeintliche, und dann zitiert er eben ADS, also das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, oder ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, oder APD, die antisoziale Persönlichkeitsstörung, und so weiter und so weiter. Und MacArthur schreibt, bei diesen Diagnosen wird nicht mehr zwischen Krankheit und Sünde differenziert. Stattdessen wird alles mit einem medizinischen Etikett versehen und dadurch die Verantwortung für das Verhalten minimiert, klein gemacht. Und dennoch, sagt er, verschreiben viele Ärzte ganz selbstverständlich Medikamente gegen solche Störungen, also Ritalin, dieses Psychostimulans, das zu den Amphetaminen gehört. Und er sagt, allein in den USA haben um die Jahrtausendwende ca. 2 Millionen Kinder dieses Medikament eingenommen. Und er fügt dann hinzu, da es entstand ein riesiger Markt. Aus diesem Mythos heraus, dass falsche Verhaltensmuster bei Kindern immer krankhaft seien, statt auf eine sündhafte Neigung im Herzen zurückzugehen. Und deswegen müssen wir das sehr genau unterscheiden. Natürlich gibt es auch Krankheitssituationen, aber viel zu schnell wird Sünde als Krankheit etikettiert und die Eltern haben dann ihre Verantwortung erfüllt, wenn sie das Medikament besorgen und die Kinder müssen es einfach schlucken und können so weitermachen. Und deswegen, liebe Leute, ist es für uns als Eltern wichtig, für Sie als Eltern wichtig, Ihre Kinder an den Gehorsam heranzuführen, auch im Gehorsam zu trainieren. Aber die Atmosphäre, in der Gehorsam trainiert und praktiziert werden soll, ist eben nicht trübsinnig düster, sondern fröhlich freundlich. Weil es ja im Ergebnis allen gut tut. Es tut den Kindern gut, wenn sie gehorsam sind. Es tut den Eltern gut, wenn sie gehorsam sind. Und deshalb hat unser Gehorsamslied, was wir ja heute als Kinderlied gesungen haben, aus der Sicht der Kinder, so eine fröhliche Melodie. Ganz gern gleich, das sind Schritte des Gehorsams. Ganz gern gleich, diese Schritte will ich gehen. Ganz gern gleich, diese Schritte führen ins Leben. Ganz gern gleich, ich gehe los und bleib nicht stehen. Ja, wer will da nicht gehorsam sein? Und so lässt Gehorsam einen Charakter heranreifen. Wissen Sie, das ist so wichtig. Gehorsam lässt einen Charakter heranreifen, um irgendwann selber gute eigene Entscheidungen zu treffen. Und es gehört für die Eltern viel Fingerspitzengefühl dazu und Gebet, aber auch eine gute Kenntnis ihrer Kinder, um den Radius dessen, was die Kinder allein entscheiden dürfen, langsam auszuweiten. Das ist wichtig, dass die Eltern das erspüren. Wie kann ich den Radius dessen, was sie dann alleine entscheiden können, immer größer werden lassen? Und je reifer die Kinder sind, umso größer wird dieser Radius sein. Ich erinnere mich noch dran, zum Beispiel Zeit des Nachhausekommens. Also meine Eltern waren damit immer ziemlich großzügig, wahrscheinlich, weil sie wussten, dass wir nicht so den ganz schlimmen Missbrauch damit treiben würden. Und ich erinnere mich noch daran, so 6., 7., 8. Klasse, also viele meiner Schulkollegen, denen das nicht so gut ging, haben mich eher darum beneidet, dass ich nicht eine feste Zeit vorgegeben hatte, zu der ich zu Hause sein musste, sondern dass meine Eltern gesagt haben, ja, du machst es schon richtig, du wirst es schon machen, mach nichts Blödes. Und dann konnte ich selber entscheiden und war frei. Aber weil meine Eltern darauf vertrauten, der Kerl wird nicht das Allerschlimmste mit dieser Freiheit anstellen. Und so sollten wir als Eltern immer wieder versuchen, diese Verbindlichkeit zu haben. Kinder reifen durch Gehorsam und werden dadurch Schritt für Schritt immer mehr in eigenverantwortliche Entscheidungen hineingeführt. Und wissen Sie, so lernen die Kinder mit den Entscheidungsspielräumen umzugehen, die wir als Eltern zunächst noch definieren und je vertrauensvoller das Miteinander, umso mehr werden die Kinder von sich aus die Beratung der Eltern suchen. Und irgendwann im Laufe der Zeit werden dann die Eltern auch anfangen, die Beratung der Kinder zu suchen. Und so führt Gott uns alle gemeinsam. Das ist die Idee. Es ist manchmal umkämpft, aber das Konzept funktioniert. Und noch etwas, ein wichtiger Punkt, wie Eltern den Kindern beim Gehorchen helfen können, das möchte ich Ihnen sehr auch ans Herz legen, ist dieses ehrliche Bekenntnis, wir Eltern müssen und wollen ja auch selber gehorchen. Wir Eltern müssen selber gehorchen, nämlich Gott und seinem Wort. Und das ist auch gut so und das machen wir auch gerne. Und alles, was wir von euch verlangen, Kinder, das verlangen wir von euch in Verantwortung vor Gott. Und so lernen wir gemeinsam immer mehr, dass Gehorsam gegenüber der richtigen Instanz, wohlgemerkt, gut und nützlich ist. Kinder gehorchen den Eltern. Eltern gehorchen Gott. Und das schützt alle, auch vor anderen Instanzen, wenn sie blinden Gehorsam fordern, der nicht gut ist. Verstehen Sie, Gehorsam an der richtigen Stelle, Eltern vor Gott und Kinder vor den Eltern, schützt uns vor blindem Gehorsam an der falschen Stelle. Und so zeigt uns die Bibel zwei klare Schritte, wie das vierte Gebot unseren Alltag prägen will. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Das bedeutet Fürsorge, gilt für die Erwachsenengeneration, und Gehorsam gilt für die Nachwachsenden. Das ist die praktische Umsetzung des vierten Gebots. Und ein letztes. Schließlich bereitet Jesus uns auf einen dritten Fall vor, wo die Loyalität innerhalb der eigenen Familie in die Krise geführt wird. Und das war der Text aus Matthäus 10, den wir gehört haben. Ich erinnere nochmal, wo Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Hier beschreibt Jesus eine Situation, die viele Christen bis heute erleben. Nämlich, dass ihre leiblichen Eltern sie von Gott wegziehen wollen, sie von Jesus wegziehen wollen. Dass ihre leiblichen Eltern ihnen die Nachfolge Jesu verbieten wollen. Dass die Eltern die Verbindung zur Gemeinde Jesu zerschlagen wollen. Und je besser das Verhältnis zwischen den Eltern und den Kindern bis dahin war, umso schwerer ist dann der Glaubensgehorsam. Aber so sehr Jesus seine Schöpfungsordnung verteidigt, und das sehen wir ja immer wieder, wie Jesus die Familie verteidigt, wie Jesus die Schöpfungsordnung verteidigt, lässt er eines nicht zu. Er lässt nicht zu, dass die Schöpfungsordnung zwischen ihn und uns tritt. Und wo Vater oder Mutter ihr Kind von Jesus abschotten, wegbringen wollen, da können wir die Eltern nur dadurch ehren, dass wir uns von ihnen nicht zum Sündigen zwingen lassen. Dann bedeutet die Eltern ehren wirklich Gott mehr gehorchen. Also Fürsorge, Gehorsam, aber Gott mehr gehorchen. Dadurch ehren wir die Eltern auch, dass wir uns von ihnen nicht zum Sündigen zwingen lassen. Klaus Bockmühl hat aus seiner Erfahrung mit jungen Leuten zwei biografische Weichenstellungen identifiziert, wo dieser Konflikt besonders heftig ausbricht. Er hat auch als Studentenpfarrer und als Professor eben ganz viele Gespräche mit diesen Altersgruppen. Und Bockmühl schreibt, Eltern üben manchmal einen ungeheuren Druck aus, um ihr Kind daran zu hindern, Christ zu werden. Und ein ähnliches Problem entsteht oft, wenn ein Sohn oder eine Tochter eine Berufung zu einem aufopfernden Dienst wahrnimmt. Und die Eltern sagen, nee, das machst du auf keinen Fall. Natürlich, wir wollen eine solche Entweder-oder-Situation nicht von uns aus provozieren. Aber manchmal ist sie unvermeidbar. Und wenn sie da ist, dann ist klar, was Jesus von uns will. Und Jesus hat das deshalb in Lukas 14, Vers 26 nochmal rhetorisch und sprachlich zugespitzt, was er schon in Matthäus 10 gesagt hat. Hören Sie, wie Jesus das nochmal zuspitzt in Lukas 14, Vers 26. Da sagt er, Zitat, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Hier sagt Jesus, wer nicht Vater und Mutter hasst, der kann nicht mein Jünger sein. Und das wird er wahrscheinlich zuerst auf Aramäisch gesagt haben. Und Sie müssen wissen, im Aramäischen wird ein Vergleich, wird eine klare Abstufung gern durch absolute Begriffe ausgedrückt. Und deswegen Vater, Mutter hassen, das bedeutet eben im Konfliktfall klar zu wissen, auf welcher Seite ich stehe, nämlich auf Gottes Seite. Gott lieben ist dann gleichgestellt im Konfliktfall mit die Eltern hassen. Und der Jesus hat das gleiche Prinzip dann so formuliert, dass man es noch schneller verstehen kann an einer anderen Stelle. Also das ist sein Wort in Lukas 14 mit dem Hassen. Und ich erinnere nochmal daran, wie er es in Matthäus 10 sagt, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und Jesus weiß, wie schwer das emotional ist und dass es manchmal das Herz eines Menschen zerreißen kann. Und deswegen fügt Jesus in Matthäus 10, 39 hinzu, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Es ist fast wie sein Leben verlieren für manchen, mit den Eltern diesen Bruch zu erleben, um Jesu Willen. Mit den Kindern diesen Bruch zu erleben, um Jesu Willen. Aber Jesus sagt, wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und gerade dann wird ein Kind niemals aufhören, solange die Eltern leben, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um die Eltern doch noch für Gott zu gewinnen. Es wird um sie werben, es wird für sie beten. Und wie oft ist das schon gelungen, dass Eltern, die Gott feindlich gegenüber eingestellt waren, durch ihre Kinder am Ende doch gewonnen wurden. Und damit können wir jetzt ein Ergebnis formulieren zum Schluss. Und wir sehen, wie viel wärmendes Licht das vierte Gebot verbreitet, wenn Kinder unterschiedlichsten Alters Vater und Mutter ehren, dann ist da Fürsorge gegenüber der älteren Generation, dann ist da Gehorsam der nachwachsenden Generation. Ja, und es bedeutet eben drittens, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen, nämlich dann, wenn Eltern nicht als Stellvertreter Gottes handeln, sondern als Feinde Gottes. Und damit, ihr Lieben, wird erneut deutlich, auf welchem Wege Eltern und Kinder ihre Bestimmung am besten erfüllen können und wie wir uns da gegenseitig am besten nach Kräften helfen können. Nämlich dann, wenn wir unserem Herrn Jesus Christus gemeinsam nachfolgen. Wenn wir als Eltern und Kinder darum wetteifern und uns gegenseitig anspornen und uns gegenseitig darin auch ein gutes Vorbild geben und uns ermutigen, von Herzen Jesus zu dienen und seine Ehre zu suchen. So wie es Josua sagt in Josua 24, Vers 14, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Das ist die Konsequenz. Und dann wird es in unseren Familien sicher eine Menge Unruhe geben und auch viel Arbeit an manchen Tagen. Aber wir werden noch mehr Segen und auch Freude erleben. Und deshalb schließe ich mit dem Votum einer erwachsenen Tochter. Einer erwachsenen Tochter, die in so einer turbulenten Familie aufwuchs, nämlich Margaret Phippen. Sie war die Tochter von William Sangster. William Sangster, ein mutiger und hingegebener Pastor in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sangster diente treu seiner Gemeinde in London, aber auch durch viele Reisen und Vorträge dem ganzen Land. Sangster hatte Familie, Sangster hatte zwei Kinder. Und seine Tochter gab in der Rückschau einmal einen kurzen Einblick in das Familienleben. Und sie sagte, Zitat, seine, also Sangsters ganze Person hat so für Jesus gebrannt, dass er für alle, die ihm nahestanden, einschließlich seiner Kinder, die ganze Welt angezündet hat. He lit up the whole world, sagt sie, um Menschen für Jesus zu gewinnen. Daddy arbeitete hart in seinem Dienst. Aber er war immer bereit, wenn wir ihn brauchten, alles stehen und liegen zu lassen, um eins seiner Kinder in die Arme zu nehmen. Sein Leben war voller Hingabe und Liebe. So lasst uns alle als Familien, aber auch als Gemeinde füreinander sorgen und miteinander die Welt anzünden für Jesus. Lieber Herr Jesus, danke, dass du uns so deutlich in deinem Wort sagst, wie unser Leben nach deinem Willen geführt werden kann, Herr. Und wenn wir das sehen und verstehen, dann erkennen wir auch unsere Begrenztheit, Herr. Wie schwach wir oft sind, wie inkonsequent. Bitte vergib uns das und hab Dank, dass du auch uns da heranführen willst, immer mehr, dass wir so miteinander und füreinander leben, wie du es willst. Wir bitten dich für die Familien in unserer Gemeinde, dass du sie stärkst. Wir bitten dich um Mut und Geduld und Liebe für die Eltern und um Demut und Einsicht und Geborgenheit für die Kinder. Und wir bitten dich für die Welt um uns herum, in der es so wenig Geborgenheit gibt, wo oftmals die Zerstörung angepriesen wird als Erfüllung eines Lebens. Ach Herr, erbarme dich auch über unsere Zeitgenossen und hilf, dass wir als deine Gemeinde ihnen Mut machen können, dass es für unser Leben nichts Besseres gibt, als das, was du, unser Schöpfer, für uns vorgesehen hast. Bitte erbarme dich über uns und lass es gelingen zu deiner Ehre und hilf immer wieder auf, wenn wir stolpern. Danke, dass du treu bist, du lieber, guter Herr. Amen.